Deutschlandfunk. Hintergrund.
Moscheen in Deutschland. Wie sie sich finanzieren. Von Christian Röther.
Die Al-Nur-Moschee im Hamburger Stadtteil Horn. Das Freitagsgebet ist gerade vorbei. Menschen stehen draußen und unterhalten sich. Über dem Eingang ist gut sichtbar ein Schild angebracht.
Dieses Gotteshaus wurde durch die Spenden vom wohltätigen Staat Kuwait finanziert.
Für uns war wichtig, halt, dass wir eine Spende bekommen und unsere Arbeit weiter halt dann selbstständig machen, ohne Einmischung von außen.
Daniel Abdin ist Vorsitzender des Islamischen Zentrums Al-Nur. Die Moschee war zuvor eine Kirche. Das Gebäude zu kaufen und zu sanieren kostete mehrere Millionen Euro. Geld, das man allein aus Spenden der Moscheebesucher nicht habe aufbringen können. Deshalb habe die Gemeinde sich an den Staat Kuwait gewandt.
Und somit haben wir damals halt 1,1 Millionen Euro halt Spende bekommen. Und das war's.
Wie sich Moscheen finanzieren, darüber wird in Deutschland seit Jahren gestritten. Regelmäßig warnen Politiker verschiedener Parteien vor einem zu großen ausländischen Einfluss auf die hiesigen islamischen Gemeinden. Zugleich ist jedoch gar nicht klar, wie der Ist-Zustand aussieht. Wie viel Geld bekommen deutsche Moscheen tatsächlich aus dem Ausland und wie viel werben die Gemeinden vor Ort ein? Die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages schreiben dazu:
Die Frage, wie sich Moscheen und Moscheevereine finanzieren, kann nicht mit konkreten Zahlen beantwortet werden.
Diese Feststellung ist 6 Jahre alt. Doch an der Datenlage hat sich seitdem kaum etwas geändert. Moscheevereine und Verbände erklären immer wieder, ihr Geld komme vor allem von den Menschen, die die Moscheen besuchen.
Also bei uns ist es so, dass wir hauptsächlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden uns finanzieren.
Sagt etwa Burhan Kesici, Vorsitzender des Islamrats für die Bundesrepublik Deutschland. Der Islamrat zählt zu den 4 größten islamischen Dachverbänden in Deutschland. Neben der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion, DITIB, dem Verband der Islamischen Kulturzentren und dem Zentralrat der Muslime. Dem Islamrat gehören rund 400 Moscheegemeinden an.
Es gibt auch einige Gemeinden, die ihre Gebäude gekauft haben und kleinere Mieteinnahmen haben. Das sind so 3 Bereiche, aus denen wir unsere Existenz sozusagen erwirtschaften.
Der Deutschlandfunk hat auch die anderen größeren Islamverbände zu ihrer Finanzierung angefragt, allerdings keine Rückmeldungen erhalten. Dennoch: Auch Expertinnen und Experten sind sich weitgehend einig bei der Frage, wie deutsche Moscheen sich finanzieren. Der Religionssoziologe Rauf Ceylan, Professor an der Universität Osnabrück.
Moscheevereine haben ihre Mitglieder, die zahlen monatliche Beiträge. Die Beiträge fangen aber mit sehr kleinen Beträgen an. Meistens 10 Euro, das ist sozusagen die Haupteinnahmequelle. Zweitens sind es Spenden. Wenn Freitagsgebet ist, dann geht die Kollekte um.
Auch die Islamwissenschaftlerin Riem Spielhaus, Professorin in Göttingen, ist sich sicher:
Vor allem finanzieren sich Moscheen in Deutschland über Spenden. Und da gibt es im islamischen Kontext verschiedene, ja auch religiös motivierte Formen von Spenden, also den Zakat zum Beispiel, die Almosenspende. Die kann zum einen an Arme gehen, aber die kann auch zur Finanzierung von Moscheen, von religiösen Orten und auch Religionsschulen, Koranschulen genutzt werden.
Die Zakat ist eine der sogenannten 5 Säulen des Islams. Musliminnen und Muslime sind demnach dazu verpflichtet, regelmäßig einen bestimmten Teil ihres Besitzes zu spenden.
Dann geben Muslime eben auch durchaus gerne, weil natürlich auch das Spenden als ein religiöser Akt angesehen wird, also einen, der einem Gott näher bringt oder einem frommen Leben näher bringt.
Manche Gemeinden organisieren auch Veranstaltungen, um Spenden einzuwerben, wie etwa Rezitationen aus dem Koran.
Das bedeutet, dass man wirklich davon abhängig ist, wie sehr sozusagen die Gemeinde in der Lage ist, gut klingende und Spiritualität vermittelnde Rezitatoren auch ja zu beschaffen. Und das bindet natürlich auch Besucherinnen und Besucher an die Moschee. Und dann sind sie natürlich auch stärker gewillt, das auch finanziell zu unterstützen.
Weil Moscheen meist als gemeinnützige Vereine nach dem deutschen Vereinsrecht organisiert sind, müssen sie über Zuwendungen Buch führen.
Es gibt viele Gemeinden, da gibt es eine Liste. Die ist meistens im Flurbereich aufgehängt. Also das heißt Name des Mitglieds, dann halt die Monate und wie viel man sozusagen zahlt, beziehungsweise schon gezahlt hat. Ne? So eine Art Pinnwand. Und eigentlich ist es sehr transparent.
Die Moscheen benötigen das Geld für eine ganze Reihe von Ausgaben. Für die Miete oder um Kredite abzubezahlen, für Renovierungen und andere Investitionen. So ist es auch in Hamburg bei der Al-Nur-Moschee, erzählt deren Vorsitzender Daniel Abdin.
Manche Leute denken, naja, halt das Gebäude gehört der Gemeinde, also brauchen sie kein Geld. Absoluter Quatsch, weil wir haben ungefähr halt 1.000 Euro im Monat halt an Versicherungen. Dann haben wir gar nicht so wenig halt Wasser verbraucht, Strom, Gas. Gas alleine zahlen wir um die 3.000 Euro im Monat. Und wir haben auch einen Imam, den wir halt dann auch halt Vollzeit beschäftigen. Das ist auch halt die einzige Vollzeitstelle, die wir haben.
In einem Teil der deutschen Moscheen werden die Imame hingegen aus dem Ausland bezahlt. Vor allem bei der DITIB. Sie ist mit rund 900 Moscheegemeinden der größte Islamverband in Deutschland. Die DITIB ist der staatlichen türkischen Religionsbehörde Diyanet untergeordnet und bekommt von ihr Imame zur Verfügung gestellt. Derzeit sind es laut dem Bundesinnenministerium rund 1.000 Imame. Politisch ist das umstritten. Kritiker warnen schon lange vor einem zu großen Einfluss des türkischen Staates auf deutsche DITIB-Moscheen. Die Imamentsendungen aus der Türkei sollen allerdings in den kommenden Jahren schrittweise beendet werden, teilte das Bundesinnenministerium im Dezember 2023 mit. Stattdessen sollen pro Jahr 100 Imame in Deutschland ausgebildet werden. Offen ist allerdings noch, wie diese Imame dann bezahlt werden. Die Hamburger Al-Nur-Moschee finanziere ihren Imam auch jetzt schon aus Spendenmitteln, sagt Daniel Abdin.
Wir sind angewiesen auf die Freitagskollekte. Wir haben halt keine eingetragenen Mitglieder. Deswegen halt dann arbeiten wir nicht mit Mitgliedsbeiträgen, sondern aber die Moscheebesuchern versuchen wir wirklich aufmerksam zu machen und dahin zu lenken, dass sie per Dauerauftrag, halt per Überweisung, per PayPal oder auch halt so ein digitalen Zahlungssystem, was wir hier im Foyer haben.
Im Eingangsbereich der Moschee steht gut sichtbar ein elektronisches Lesegerät, an dem man 5, 10 oder 20 Euro spenden kann, per EC-Karte oder Smartphone. Daneben eine klassische Spendenbox aus durchsichtigem Kunststoff.
Manche Leute schmeißen halt 2 Euro, 50 Cent, 10 Euro, 5 Euro.
Mit den Spenden deckt die Moschee alle laufenden Kosten, sagt Daniel Abdin. Bei der Finanzierung des Gebäudes war die Gemeinde hingegen auf die Großspende des Staates Kuwait angewiesen. Auch die Moschee im bayerischen Penzberg machte vor einigen Jahren Schlagzeilen, weil ein Emir aus den Vereinigten Arabischen Emiraten den Moscheebau mit rund 3 Millionen Euro förderte. Um Spenden wie diese werben deutsche Moscheeverbände teils gezielt, erklärt Riem Spielhaus.
Dann gibt es eben auch mal von größeren arabischen Verbänden Personen, die in die Golfstaaten fahren und reisen und dort eben genau fragen, wo ist denn hier jemand, der möglicherweise die Musliminnen und Muslime in der Diaspora unterstützen möchte.
Allerdings gingen deutsche Moscheegemeinden mit den Spenden aus dem Ausland nicht immer so transparent um, wie die Moscheen in Hamburg-Horn oder Penzberg, sagt die Islamwissenschaftlerin.
Das kann passieren, dass jemand einen Umschlag mit Geld überreicht und dann das eben hierher gebracht wird. Und es sind dann vielleicht mehrere kleinere Spenden. Also es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Wege und die sind sicherlich nicht bürokratisch geregelt.
Auch deshalb ist unklar, wie viele Auslandsspenden tatsächlich bei deutschen Moscheen eingehen. Und wie unabhängig sie von den Spendern sind. Verlässliche Zahlen dazu gibt es nicht. Auch die deutsche Politik hat offenbar keinen detaillierten Überblick. Dabei hatte die Vorgängerregierung der Ampelkoalition versucht, sich diesen zu verschaffen. Vor rund 5 Jahren berichtete der Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung:
Das Auswärtige Amt hat Saudi-Arabien, Kuwait, Katar und andere Staaten darum ersucht, beabsichtigte Spenden oder staatliche Zuwendungen an religiöse Einrichtungen in Deutschland zuvor dem Auswärtigen Amt zu melden.
Allerdings offenbar ohne Erfolg. Auf Deutschlandfunk-Anfrage erklären das Auswärtige Amt und das Bundesinnenministerium, dass beiden Häusern keine systematischen Erkenntnisse zur Finanzierung deutscher Moscheen vorlägen. Islamwissenschaftlerin Riem Spielhaus.
Das ist jetzt auch für Wissenschaftlerinnen vollkommen unmöglich, da auch eine Übersicht zu erhalten. Also es geht um Individualspenden in vielen Fällen und eben nicht um staatliche Spenden. Und deswegen glaube ich auch nicht wirklich daran, dass das in den Golfstaaten ja staatlicherseits zu regulieren wäre. Am Ende braucht man geheimdienstliche Methoden, um das wirklich überblicken zu können. Also da stehen wir vor einer riesen Grauzone.
Deutsche Geheimdienste dürfen allerdings nur dann aktiv werden, wenn Extremismusverdacht besteht. Dies trifft nur auf einen kleinen Teil der deutschen Moscheen zu. Dann jedoch nehmen die Verfassungsschutzämter auch mögliche Geldquellen in den Blick, wie es im aktuellen Verfassungsschutzbericht heißt.
Die Aufklärung von Finanzierungsaktivitäten ist wesentlicher Bestandteil der Gesamtstrategie der Sicherheitsbehörden zur Terrorismus- und Extremismusbekämpfung.
Konkrete Zahlen nennt der Verfassungsschutz jedoch nicht. Unabhängig vom Extremismus beobachtet der Religionssoziologe Rauf Ceylan, es gibt bei den Auslandsspenden eine Entwicklung im Sinne der deutschen Politik.
Das hat tatsächlich abgenommen, weil die Öffentlichkeit darüber sehr kritisch berichtet hat. Was heißt das denn? Also woher kommt das Geld her und welche Abhängigkeiten oder vielleicht auch ideologische Nähe ist da vorhanden zu bestimmten Staaten oder zu bestimmten Spendern?
Vielen deutschen Moscheegemeinden sei ihre Unabhängigkeit wichtig. Und für Expertinnen und Experten steht außer Frage, deutsche Moscheen sind finanziell vor allem abhängig von Mitgliedsbeiträgen und Spenden aus dem Inland. Diese Abhängigkeit habe sich in den vergangenen Jahren mehrfach gezeigt, sagt Islamwissenschaftlerin Spielhaus. Etwa in der Corona-Krise, als die Menschen zu Hause bleiben mussten und nicht mehr in die Moscheen kamen und dort spendeten.
Da sind den Moscheen in Deutschland doch reihenweise wirklich auch die Finanzen weggebrochen. Und dann war es wirklich auch ein Problem, die Miete zu zahlen oder eben auch die Elektrizitätsrechnungen. Oder eine andere Zeit, in der es schwierig war, war die Zeit, in der gerade 2015, 2016 viele Geflüchtete in Deutschland angekommen sind und auch häufig in Moscheen übernachtet haben und dann dort natürlich noch sich geduscht haben und so weiter. Und da waren einfach die Kosten dann immens hoch.
Hinzu kommt die Inflation der vergangenen Jahre. Diese könne dazu führen, dass Moscheen die Miete für ihre Räumlichkeiten nicht mehr bezahlen können. Auch deshalb müsse die Finanzierung von Moscheen neu geregelt und professionalisiert werden. Das wird nicht nur aus der Politik immer wieder gefordert, sondern auch vom Religionssoziologen Ceylan. Das Spendenmodell sei überholt.
Die Zeiten haben sich geändert. Deswegen das alte Modell funktioniert heute nicht, ist nicht tragfähig. Damit können Sie nicht gut qualifizierte Leute bezahlen und allein auf Ehrenamt kann man sich auch nicht mehr verlassen.
Zwei neue Modelle werden deshalb diskutiert. Zum einen eine Moscheesteuer analog zur Kirchensteuer, bei der also der Staat für die Moscheeverbände die Mitgliedsbeiträge einziehen würde. Islamwissenschaftlerin Spielhaus ist bei dieser Idee skeptisch.
Die Moscheesteuer ist schon öfter vorgeschlagen worden und ich glaube, sie ist seit etwa 30 Jahren in der Diskussion und wurde niemals von Moscheevereinen oder von muslimischen Vertreterinnen und Vertretern aufgegriffen. Also immer sozusagen eher als Verkirchlichung angesehen.
Hinzu kommt, um eine solche Steuer erhalten zu können, müssten die islamischen Verbände zunächst Körperschaften des öffentlichen Rechts werden. Einige Verbände streben diesen Status seit Jahren an, werden ihn aber auf absehbare Zeit wohl nicht bekommen. Oft heißt es, sie erfüllten die organisatorischen Voraussetzungen nicht. Voraussetzungen, die historisch gewachsen und auf die Kirchen zugeschnitten sind. Mehr Potenzial hat deshalb das zweite Modell, findet Spielhaus. Eine Bundesstiftung, die vom Staat finanziert wird und Gelder an deutsche Moscheegemeinden ausschütten könnte. CDU-Politiker Jens Spahn hatte das im Januar 2024 in der Neuen Osnabrücker Zeitung angeregt.
Die Stiftung, die Waqf im Arabischen, ist doch ein Instrument, das vielerorts im islamischen Kontext genutzt wird. Man konnte im arabischen Kontext beispielsweise Felder abstecken und sagen, das finanziert jetzt die Moschee hier oder das finanziert jetzt dieses Krankenhaus. Und diese Idee scheint doch auch im islamischen Kontext zu verfangen.
Wer aus dieser noch zu gründenden Bundesstiftung Gelder erhalten wolle, so der Vorschlag von Spahn, müsse Voraussetzungen erfüllen. Predigten sollten auf Deutsch gehalten werden, die Imame müssten in Deutschland ausgebildet worden sein und es solle transparente Kinder- und Jugendarbeit geben.
Das könnte hier nochmal einen Qualitätssprung geben, wenn man möglicherweise über so eine Stiftung gehen würde.
Auch der Religionssoziologe Rauf Jaylan findet eine solche Stiftung sinnvoll. Zugleich weist er jedoch darauf hin, dass bis zur möglichen Umsetzung wohl noch einige Zeit vergehen würde. Doch viele Moscheen bräuchten bereits jetzt eine bessere Finanzierung.
Was schnell machbar wäre, wenn tatsächlich die Gemeinden auch sagen, wir haben den Bedarf, müssen wir tiefer in die Tasche greifen und wir müssen die Mitgliedsbeiträge erhöhen. Und wir müssen auch bereit sein, auch die Imame entsprechend, wenn wir sie haben möchten, aus der eigenen Tasche zu finanzieren. Das wäre der einfache Weg. Aber da ist auch die Frage, ist eigentlich die Bereitschaft da, mehr Beiträge monatlich zu zahlen?
Aufgrund entsprechender Bildungsangebote gibt es immer mehr Menschen, die in Deutschland zum Imam ausgebildet werden. Sie dürften allerdings andere Gehaltsvorstellungen haben als viele der bisherigen Imame. Denn diese kommen zumeist aus dem Ausland und kehren nach ein paar Jahren wieder in ihre Heimatländer zurück, so Islamwissenschaftlerin Spielhaus.
Momentan weiß ich von Gemeinden, wo ein Imam unter 1000 Euro verdient im Monat. Das ist ja wirklich nichts, wovon jetzt ein Bachelor- oder Masterabsolvent leben wollen würde, beziehungsweise es gibt zu viele, gerade im Kontext des Fachkräftemangels, zu viele andere Optionen.
Jemand mit einem akademischen Background, der gut qualifiziert ist, wird sich nicht mit einem kleinen Betrag zufriedenstellen.
Rauf Jaylan sieht bei der Imam- und Moscheefinanzierung auch noch ein weiteres Problem. Kein Problem des Geldes, sondern der Debatte an sich.
Was aber passiert ist, dass der Diskurs eigentlich von oben nach unten geführt wird. Das heißt von der Spitzenpolitik in der Regel. Ja, so stellen wir uns das vor. Wir brauchen eine Moscheesteuer oder eine Stiftung. Oder teilweise sind Verbandsfunktionäre mit involviert. Aber im Grunde genommen fehlt in der muslimischen Community eine innerislamische Debatte darüber. Was möchten wir eigentlich? Das wird überhaupt nicht geführt. Also im Grunde genommen weiß man tatsächlich nicht, was die Basis möchte.
Burhan Kesici vom Dachverband Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland lehnt die bisherigen Vorstöße aus der Politik ab.
Also ich halte das für eine politische Diskussion, die auch nicht ernst gemeint ist, weil man nicht mit den Muslimen darüber gesprochen hat, sondern man versucht, die muslimischen Gemeinden als von außen abhängige Institutionen darzustellen und durch Moscheesteuern oder Stiftungsmodell und Ähnlichem eine Abhängigkeit von der deutschen Regierung oder Politik hinzubekommen, sodass man Einfluss auf die Imamausbildung, Imamauswahl, Inhalte und Ähnlichem ausüben kann. Das ist das, was bei uns so ankommt.
Sicherstellen, dass in Moscheen demokratische Werte vermittelt werden, das ist tatsächlich ein erklärtes Ziel der Politik. Dass Burhan Kesici dies vor allem als Einmischung wertet, zeigt, wie weit die Politik und einige Islamverbände inhaltlich auseinanderliegen. In der Hamburger Al-Nur-Moschee hingegen sieht auch Daniel Abdin Handlungsbedarf. Moscheegemeinden bräuchten eine verlässlichere Finanzierung. Bei einer Moscheesteuer ist allerdings auch er skeptisch.
Man weiß ja im Grunde genommen, das, was man freiwillig ausgibt, ist mehr, als wenn man muss. Und würde mich nicht halt wundern, dass manche Muslime sagen, nein, ich möchte das nicht, ich trete aus. Aber dennoch halt denke ich halt, wir brauchen auf irgendeine Art und Weise eine andere Regelung, um das Ganze wirklich halt Finanzierung zu sichern.
Doch wie diese Regelung konkret aussehen könnte, da muss Daniel Abdin passen.
Ich denke halt, eine kurzfristige Lösung wird nicht geben.
Wie sich Moscheen finanzieren, das bleibt auch in den kommenden Jahren eine der großen Herausforderungen der deutschen Religionspolitik.
Das war der Hintergrund. Moscheen in Deutschland. Wie sie sich finanzieren. Von Christian Röther. Redaktion Matthias von Leben.